herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Hörstoff. In diesem Monat von Schweizer Fachinformation aus der Buchhandlung im Johanneskontor. Heute mit Beate und mir,
Hallo.
Inga. Eins möchte ich vorab sagen. Gestern Abend hat Carola aus dem Büchereck Niendorf in unserer WhatsApp-Gruppe gefragt, ob wir denn dieses Mal ein Thema haben. Und Beate hatte ein Thema und ich habe gesagt, ich weiß nicht, da muss ich mal gucken. Und als ich mir meine drei Bücher nochmal so ganz in Ruhe angeguckt habe, habe ich gedacht, ich habe vielleicht kein Thema, aber was alle meine Hauptfiguren vereint, ist eine gewisse Form von Besessenheit. Ich will das so und ich will das nicht anders. Und dafür gebe ich ganz viel und dafür gebe ich auch ganz viel auf zum Teil. Lasst euch überraschen, wie sich das in den Büchern widerspiegelt. Ich fange an mit Sabine Rennefanz, Kosakenberg. Sabine Rennefanz ist 1974 in Beeskow in Brandenburg geboren und lebt heute mit ihrer Familie in Berlin. Sie ist aus einem kleinen Ort in Brandenburg in eine große Stadt gezogen und ich gehe mal davon aus, dass sie genau weiß, wovon sie in diesem Buch schreibt. Ihre Hauptfigur Kathleen ist Jahrgang 1987 und sie verlässt ihr Heimatdorf Kosakenberg auch aus Brandenburg. Kosakenberg gibt es nicht, das ist ein fiktiver Ort. Gleich nach dem Abitur 1997 ist sie weg. Sie will studieren und sie will weg, vor allem das. Und sie versteht überhaupt nicht, warum alle um sie herum das nicht auch wollen. Sie hat Mitabiturientinnen, die bleiben da und die machen einen Ausbildungsberuf und nutzen nicht die Gelegenheit zu studieren. Sie versteht es einfach nicht und sie will die Welt kennenlernen. Und dazu möchte ich ein paar kurze Zeilen aus dem Buch vorlesen, denn darum geht es im Grunde genommen die ganze Zeit. Der russisch-französische Schriftsteller Wladimir Nabokov hat einmal gesagt, dass jeder, der seine Heimat verlassen hat, zwei Leben besitzt. Das eine, dass man lebt, und das andere, dass an dem Ort weitergeht, von dem man weggegangen ist. Und genau das ist die Geschichte um Kathleen. Das ist interessant aufgebaut, das Buch. In 10 chronologischen Heimfahrten erzählt die Autorin von Kathleens Entfremdung, von ihrer Kindheit, vom Leben in der DDR. Der kalte, lieblose Vater, der nach der Wende nie wieder Fuß gefasst hat, die pragmatische, lebenslustige Mutter, die ihr Elternhaus nie verlassen hat. Die kleine Schwester von Kathleen, die ist ganz still und ruhig und nimmt scheinbar an nichts teil. Und eines Tages verkündet sie, ich werde übrigens ein Au-pair in Australien und sie kommt auch nicht wieder. Der Vater erfüllt sich irgendwann seinen Traum von einem Mercedes, steigt in das Auto und kommt auch nicht wieder. Kathleen geht, studiert Grafikdesign, sie bereist die halbe Welt und schließlich landet sie in London bei der renommierten Design Review. Aus ihrer Sicht hat sie alles geschafft. Sie hat in Argentinien bei ihren Reisen Octavio kennengelernt, der aus einer sehr wohlhabenden Familie kommt und den sie so quasi mitnimmt nach London. Und dieses ganze Buch ist ja sehr ernst, aber es gibt auch sehr ironische Szenen, finde ich. Sie weigert sich standhaft, Octavio mit in ihr Heimatdorf zu nehmen. Ihre Mutter sagt immer, ja, nun bring ihn doch mal mit und ich will ihn doch kennenlernen. Und sie weigert sich, weil sie sich im Grunde genommen ja ihrer Herkunft schämt und weil sie diese Armut, aus der sie kommt, diesem Grau, aus dem sie kommt, das will sie niemandem zeigen und schon gar nicht Octavio. Und wenn, dann nur im Frühling, Sommer oder vielleicht noch im Herbst, wenn es irgendwie schön aussieht. Sie fährt Weihnachten mit Octavio nach Hause und wieder erwartend und zu ihrer großen Fassungslosigkeit versteht sich Octavio ganz wunderbar mit ihrer Mutter. Die beiden trinken Schnäpschen und die beiden tanzen zu Schlagern und die verbringen wunderbare Weihnachtstage miteinander und Silvester sind sie fröhlich und gut gelaunt. Also das ist wirklich eine der Szenen, bei der man so richtig vor sich hingrinsen kann. Aber Kathleen bleibt trotzdem unzufrieden. Das ist so, das zieht sich so durch dieses Buch. Sie bekrittelt alle, die in diesem Dorf leben, wie sie sprechen, wie sie denken, wie sie arbeiten, was sie anhaben, was sie für Figuren haben, dass sie nicht auf sich achten, dass sie überhaupt da immer noch leben. Sie findet es ganz, ganz furchtbar und das ändert sich eigentlich auch nicht. Aber, und das muss man zu ihrer Ehrenrettung sagen, im Dorf interessiert sich auch niemand für ihr Leben. Sie ist ja weg, sie ist ja quasi die Ausländerin. Und wenn sie kommt, dann guckt sie verächtlich auf die anderen und die anderen gucken eigentlich auch verächtlich auf sie, weil sie das genauso wenig verstehen, warum sie weggegangen ist. Was ist woanders besser? Was hat sie da, was sie hier nicht hätte? Und Grafikdesignerin, Grafikerin bei irgendeinem Magazin, da macht man doch nichts Vernünftiges. So Bilder auf dem Bildschirm hin und her schubsen, das ist das, was man ihr vorwirft. Und was soll das Vernünftiges sein? Noch nicht mal ihre Eltern interessieren sich für ihr Leben. Wenn ihre Mutter anruft, dann erzählt die nur aus dem Dorf, was ihre alten Schulfreundinnen machen, wie viele Kinder die vielleicht schon haben und dass die jetzt endlich heiraten und sie will auch Oma werden. Und also die schenken sich alle nichts. Und ich finde auch so, Kathleen ist eigentlich nicht wirklich so ein liebenswerter Mensch für uns, die wir ihre Geschichte lesen. Aber irgendwie kann ich sie auch ein bisschen verstehen. Sie ist sehr hart zu den anderen, aber auch mit sich. Aber die anderen machen es ihr irgendwie auch schwer, so eine Verbindung aufrecht zu erhalten. Das ist aber auch alles ganz wunderschön beschrieben, finde ich trotzdem, weil sie, die Rennefanz schreibt das ganz sensibel und auch ganz bildhaft und eben auch mit feiner Ironie. Und obwohl Kathleen denkt, was sie denkt, werden ihre Figuren aber nie vorgeführt, sondern wir können ihnen folgen, so wie sie sind. Irgendwann fängt die Mutter an, davon zu reden, dass sie das Haus verkaufen will. Und das ist der Moment, in dem Kathleen anfängt zu überlegen, ob dann wirklich alles so schlimm war, ob es wirklich alles so schlecht war, ihre Kindheit mit Mutter und Großmutter, mit Sommernachmittagen im Garten und wie sie einfach in der Küche gesessen hat und mit den Beinen gebaumelt hat und ihrer Mutter und Oma zugeguckt haben, wie die abgewaschen haben, wie die Kuchen gebacken haben, wie die einfach miteinander gut und gerne gelebt haben und zufrieden waren. Aber letzten Endes wird es kein Leben für sie sein. Wer sich wie ich über das Cover gewundert hat, das nämlich ein Eierkarton zeigt, aus dem ein Ei herausgenommen wurde, das nebenbei liegt. In diesem Dorf war es seit dem Zweiten Weltkrieg üblich, Eier wie so ein Rohstoff zu behandeln, ein bisschen wie Geld. Wer Eier hatte, der hatte Geld und der war frei und der war unabhängig. Und man kann sogar zu der Zeit, von der sie erzählt, noch mit Eiern im Konsum einkaufen. Wer 10 Eier brachte, kriegte fast doppelt so viel Geld, wie die Eier im Laden selber kosten, weil die DDR das auch unterstützt hat. Also wer Eier hatte, der war schon mal jemand. Und die Nadine, ihre alte Schulfreundin, die ist auch eine echte Geschäftsfrau. Die versucht dann letztendlich auch so nach der Wende und jetzt schon so in den 2000ern so Touristen so ein bisschen zu beschummeln. Die tut so, als hätte sie so Biohühner im Garten laufen und denen würde es so gut gehen und die Eier sind einfach so toll, noch mehr als Bio. Und das ist auch eine schöne Geschichte, bei der man schmunzeln kann. Unterm Strich ein absolut lesenswertes Buch über eine Kindheit in der DDR, ein Leben, das sich sehr verändert. Und was ich die ganze Zeit gedacht habe, es ist vollkommen schnurzegal, wo das Dorf liegt. Ob das im Osten oder im Westen liegt, der große Unterschied ist einfach das Leben zwischen Stadt und Land. Und dass es schwer bis fast unmöglich ist, die eigene Heimat hinter sich zu lassen. Denn das ist das, wovon dieser Roman erzählt. Mein Tipp für euch, Sabine Rennefanz, Kosakenberg, bei Aufbau erschienen. Und das Buch kostet 22 Euro. Damit würde ich dann auch schon an Beate weitergeben.
Ja, ganz interessant. In dem ersten Buch, das ich vorstelle, gibt es diese Eierwährung auch. Also ein kleiner Zusammenhang. Und wenn ich die Frage beantworten soll, was sich bei meinen drei Büchern ob sich bei meinen drei Büchern ein roter Faden durchzieht, dann ist es auf alle Fälle Wasser. In allen drei Büchern kommt auf irgendeine Art und Weise Wasser vor. Und alle meine Hauptpersonen sind irgendwie auf dem Weg, auf der Suche unterwegs. Das erste Buch, was ich heute vorstellen möchte, was ich heute mitgebracht habe, ist der Roman Amrum von Haag Boom. Haag Boom muss ich ja gar nicht mehr groß vorstellen. Das ist ja einer unserer bekanntesten Regisseure, Drehbuchautoren und Produzenten. Und er hat hier zusammen mit Philipp Winkler seinen ersten Roman geschrieben. Haag Boom wurde 1939 in Hamburg geboren und verlebte seine Kindheit auf Amrum. Und es sind wohl schon auch viele autobiografische Züge in diesem Buch, in der Figur von der Hauptperson zu erkennen. Die Hauptperson ist Nanning. Nanning ist ein ganz plietscher Junge. Der Roman spielt auf Amrum, wie der Titel schon nahelegt. Wir begleiten Nanning. Nanning ist, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so ganz, weiß ich nicht mehr ganz genau, wie alt er ist, 10 oder 12 Jahre, also eigentlich noch ein ganz kleiner Junge, ein relativ kleiner Junge. Es sind die letzten Kriegswochen auf Amrum und Nanning geht selten in die Schule, weil er eigentlich immer damit beschäftigt ist, auf irgendeine Art und Weise zu schauen, zu gucken, wo er Essen herbekommen kann, was er tauschen kann für seine Familie. Er wohnt mit seiner hochschwangeren Mutter, seiner Tante Ena und zwei kleineren Geschwistern auf einem kleinen Hof. Und zusammen mit seinem Freund, seinem aus der Nachbarsfamilie, hilft er unter anderem einer Bäuerin und bekommt dafür Milch, Eier und Hühnerfutter. Und das ist ganz wichtig. Die Mutter ist hochschwanger. Es gibt nicht viel gute Lebensmittel. Es gibt nicht viel, was die Familie hat. Und das, was Nanning mit nach Hause bringt, ist schon ganz, ganz, ganz wichtig für die Mutter. Und es ist ganz erstaunlich, wie verantwortungsbewusst dieser eigentlich noch kleine Junge ist, der letztendlich schon sehr früh sehr erwachsen werden musste. Aber er ist auch Kind, aber er ist auch ein Junge und zusammen mit seinem dicken Freund Hermann, also dicke Freundschaft, unternehmen sie viel, gehen durch dick und dünn und sind immer füreinander da. Ihre Familien sind ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Die Familie von Nanning, das sind stramme Nazis. Der Vater ist SS-Obersturmbannführer in Hamburg, die Mutter BDM-Führerin und auch Nanning ist bei den Pimpfen. Die Familie von Hermann sind das genaue Gegenteil, Gegner des Hitler-Regimes. Bei Nanning läuft der Volksempfänger, bei Hermanns Familie, die haben schon längst auf den Feindsender umgestellt. Aber so gespalten ist auch die ganze Insel. Es gibt die Befürworter, es gibt die Gegner. Und das führt natürlich auch immer wieder zu Konflikten. Die spielen auch in diesem Buch durchaus eine Rolle. Und es gibt da diese kleine Geschichte. Nanning weiß eigentlich gar nicht so ganz genau, wenn man es genau nimmt, was es eigentlich heißt, für oder gegen Hitler zu sein. Und als er eben bei der Bäuerin, bei Tessa, der er immer hilft bei der Ernte, zufällig etwas hört, die lässt so eine etwas abfällige Bemerkung über Hitler fallen und er das zu Hause seiner Mutter erzählt, hat die nichts Besseres zu tun, als gleich loszurennen und das weiterzutragen. Und dadurch bekommt Tessa natürlich Schwierigkeiten. Allerdings bekommt auch Nannings Familie Schwierigkeiten, weil Tessa natürlich stinksauer sagt zu Nanning, du brauchst gar nicht mehr zu kommen, du brauchst hier gar nicht mehr zu arbeiten und da gibt es dann eben auch nichts mehr zu essen. Keine Milch, kein Eier und auch die armen Hühner haben nicht viel. Und so muss Nanning anfangen, sich etwas zu überlegen. Und mit Nanning streifen wir über die Insel, mit Nanning streifen wir über Amrum. Das ist in diesem Buch auch ganz großartig. Wer Amrum kennt, ja, brauche ich gar nicht viel zu erzählen, der weiß ganz genau, wo wir uns gerade befinden. Wer Amrum noch nicht kennt, hat durchaus auch eine sehr gute Vorstellung von dieser Insel und auch eine sehr reizvolle Vorstellung von dieser Insel. Wir haben großartige Naturbeschreibungen, man hat diese weiten Strände, man hat die Nordsee, man hat Wind, man hat Wellen, man hat Wetter. Alles, was man sich von einer Nordseeinsel wünscht, ist in diesem Buch vorhanden. Und dann ist man auch eben mit Nanning unterwegs, Schollen fangen, Kaninchen fangen. Ob ich jetzt diese ausführliche Beschreibung gebraucht hätte, wie man ein Kaninchen häutet und verarbeitet, das weiß ich nicht so ganz genau. Ja, es ist schon sehr deutlich, danach kann man es, durchaus als Anleitung nehmen.
Aber wenn man essen will.
Ob man es danach essen will, das ist die nächste Frage. Er weiß, wo die Enten ihre Nester haben, er holt die Eier. Er braucht einfach viele Dinge, um tauschen zu können, um eben Lebensmittel, um Essen. Es dreht sich alles um Essen. Es dreht sich ganz viel um Essen. Wie geht es weiter zu bekommen? Es ist so schön, was ich so gerade gesagt habe. Man kann sich ja diese Insel so vorstellen. Man kann sich diesen Jungen vorstellen, der über die Insel streift. Und dieses Buch wird ja wirklich schon verfilmt. Also ich habe jetzt auch gelesen, Fatih Akin und die diversen Schauspieler sind schon auf der Insel und drehen diesen Film und 2025 wird er in die Kinos kommen. Bin schon sehr gespannt. Aber es ist auch viel zeithistorischer Hintergrund in dem Buch. Das macht das dann eben auch so besonders. Nicht einfach nur eine Liebeserklärung an die Insel, sondern es ist eben auch dieser zeithistorische Hintergrund. Nannings Familie besteht nicht nur aus Befürwortern Hitlers. Seine Tante Ena hat lange in Amerika gelebt und sein Onkel Theo ist in der amerikanischen Armee. Nicht umsonst heißt es auf Amrum, es kämpfen mehr Amrumer auf Seiten der Alliierten als für Hitler. Das liegt natürlich daran, dass zu früheren Zeiten viele Amrumer die Insel verlassen haben und ausgewandert sind. Und es gibt auch als der Krieg zu Ende ist, als die Amerikaner nach Amrum kommen, gibt es auch eine Begegnung Nannings mit seinem Onkel. Man bekommt natürlich auch auf Amrum treffen die ersten Flüchtlinge aus Ostpreußen ein und auch auf Amrum sind sie nicht immer willkommen. Nannings Vater wird verhaftet, sein Onkel Jessen hängt sich auf. Ihn findet Nanning, als er übers Watt nach Föhr läuft, um zu schauen, ob er ein Glas Honig bekommen kann. Diese Wattwanderung ist auch eine ganz besondere Episode in diesem Buch. Man sieht und spürt richtig, Nanning ist auf dem Rückweg spät dran und man merkt so, wie das Wasser kommt und man fiebert mit ihm mit, ob er es auch noch rechtzeitig zurückschaffen wird. Das ist ein Buch, in das mich diese Geschichte wirklich hineingezogen hat. Es ist nicht schwierig zu lesen. Es hat so einen wunderbaren Fluss. Es hat diese sympathische Hauptperson. Man hat Zeitgeschehen konzentriert auf einen überschaubaren Rahmen. Man hat viele interessante Personen, die auftauchen, unterschiedlichen Alters. Und Nanning ist zumindest mir sehr ans Herz gewachsen. Und Nanning, ja, er muss am Ende des Buches auch trotz seiner jungen Jahre eine Entscheidung treffen. Er muss einen Weg finden. Für ihn ändert sich vieles nach Kriegsende, was er sich einerseits wünscht, was ihm andererseits aber auch durchaus Angst macht. Ich empfehle dieses Buch, Hark Boom, Amrum, erschienen im Ullstein Verlag zum Preis von, kann ich das lesen? Ja, 23,99.
Und Beate, doch keine Lesebrille nicht das auf. Buch ganz dicht an die Nase ran und wie wir Kurzsichtigen das immer machen.
Jo.
Herrlich, ach toll. Ja, es macht neugierig. Ja, schwupps bin ich schon wieder dran. Mein nächstes Buch hat Simone Meyer geschrieben. Es heißt Die Entflammten. Simone Meyer ist 1970 geboren. Sie ist Journalistin und Kulturredakteurin für verschiedene Zeitungen. Sie lebt und arbeitet in Zürich, also in der Schweiz. Dort hat sie oder ist sie 2020 und 2022 zur Kulturjournalistin des Jahres gewählt worden. Die Entflammten ist ein großartiges Buch über Johanna Bongers, die Frau von Theo van Gogh war. Ein paar von euch kennen vielleicht von Camilo Sanchez Die Witwe der Brüder van Gogh. Das war vor Jahren schon mal bei Union erschienen, ist jetzt immer noch als Taschenbuchausgabe bei Union auch zu haben. Und da ist mir Johanna Bongers das erste Mal begegnet und ich habe mich sehr gefreut, dass Simone Meyer jetzt auch ein Buch über diese faszinierende Frau geschrieben hat. Simone Meyer hat das Buch auch in zwei Erzählsträngen geschrieben. Es beginnt hier und heute mit Gina. Gina ist 24 Jahre alt, sie studiert Kunstgeschichte, kommt aus einem eigentlich ganz freien Elternhaus, aber aus einem Elternhaus, in dem der Vater schon vor vielen Jahren die Familie verlassen hat. Ihr Vater war so ein ganz gewiefter oder ganz, gewieft ist nicht das richtige Wort, er hat sich sehr für Umweltschutz eingesetzt, für Frösche eingesetzt und das war wirklich so sein Leben, bis er angefangen hat, einen Roman zu schreiben, mit dem er zu seinem eigenen Erstaunen wahnsinnig erfolgreich war. Und also der hat wirklich eingeschlagen, dieser Roman, er war auf Lesereisen und irgendwann mal ebbte aber nun dieses Interesse an dem Roman ab und es fragte auch niemand mehr nach und das können Beate und ich auch bestätigen, ein Buch ist im Buchhandel relativ schnell alt und man guckt schon wieder, wen lade ich dann als nächstes Mal für eine Lesung ein. Und so ist es Ginas Vater auch ergangen und er ist dann in seinem Frust, weil der zweite Roman aber irgendwie nichts wurde und er immer nur erste Seiten geschrieben hat, mit denen er ständig unzufrieden war, hat er die Familie verlassen. Er ist nach Italien gegangen, er lebt dort am Meer, hat da irgendwann Maria kennengelernt, die ihn einfach so nimmt, wie er ist. Er versucht immer noch mal einen zweiten Roman zu schreiben und eigentlich schreibt er Nachrufe für Verstorbene in diesem kleinen Ort. Und tut denen damit auch etwas Gutes, weil er ihrem Leben mit wohlgesetzten Worten einen Sinn gibt. Also der trödelt da nicht so vor sich hin, sondern der tut durchaus was. Gina ist eine bildschöne Frau und das beschreibt sie auch so. Ich muss nicht so tun, als wenn es anders wäre. Ich bin einfach wunderschön, ich habe honigblonde Haare und Beine, die nicht aufhören. Damit lebt sie einfach. Gina hatte es schwer genug als Kind. Sie war immer sehr anders, sie war sehr harsch, sie war immer schon interessiert an den blutigsten Unfällen, hat ständig ihre Puppen mit Binden eingewickelt und sie fand es viel interessanter, wenn etwas Schlimmes passiert war und deshalb ist es überhaupt gar kein Wunder, das wird einem relativ schnell klar, weil sie während ihres Kunststudiums auf das abgeschnittene Ohr von Van Gogh stößt. Und diesen blutigen Verband ganz faszinierend findet und dann in einem Gespräch mit Kommilitoninnen darüber nachsinnt, wie eigentlich Van Gogh zu dem wurde, der er für uns heute ist. Und niemand wusste das so genau, war das nicht Kassierer, der Verleger in Berlin damals, war das nicht sein Bruder? Und Gina denkt sich, ach, das war bestimmt eine Frau und macht sich auf die Suche danach, wer hat Vincent Van Gogh zu dem gemacht, der er ist. Und ist ganz schnell auf Johanna Bongers gestoßen, die Frau von Theo van Gogh war. Die beiden haben sich kennengelernt, weil Johanna erstens eine Brieffreundin der Schwester von Theo und Vincent war und weil ihr Bruder Theo van Gogh kannte. Und Theo hat Johanna gesehen und es war um ihn geschehen. Johanna ging das leider ganz anders. Sie war noch ziemlich beharrlich und sehr aussichtslos in einen Medizinstudenten verliebt. Das hat sie dann noch ungefähr ein Jahr durchgehalten, bis irgendwann klar war, also mit dem wird das nichts, aus dem wird sowieso nichts. Und während dieser ganzen Zeit haben Theo und Johanna sich die wunderbarsten Briefe geschrieben, manchmal zwei am Tag. Und haben sich Dinge erzählt, die Menschen sich wahrscheinlich so vis-à-vis nie erzählen würden und sind sich dabei auch ganz, ganz nahe gekommen. Und als sie sich das zweite Mal dann leibhaftig begegnet sind, hat Theo ihr einfach einen Heiratsantrag gemacht. Und dieses Mal hat sie Ja gesagt. Also, und Johanna ist keine Frau, die irgendwie gewartet hat, dass sie geheiratet wird. Johanna war auch eins von vielen Kindern. Es war ihr immer klar, dass sie heiraten wird und dass sie Kinder bekommt. Aber sie ist gut ausgebildet, sie ist Englischlehrerin geworden. Sie hat allerdings nur sehr kurze Zeit in England gelebt und hat dort Kinder unterrichtet und hat dort aber irgendwann gemerkt, dass es irgendwie ist England dann doch nicht so ihre Heimat und dann ist sie wieder zurück nach Holland und ist dort dann eben das zweite Mal Theo begegnet. Und mit der bevorstehenden Heirat ändert sich auch ihr Leben so. Johanna kann nicht kochen und nicht backen und sie hat null Ahnung von Haushaltsführung und das kann man an Schulen alles lernen und sie muss auch turnen, damit ihr Körper sich auf Mutterschaft oder Schwangerschaft und Mutterschaft vorbereitet und das macht sie alles und das findet sie auch alles ganz toll und dann heiraten die beiden 1889 und weil sie jetzt eine von Gogh ist, fängt sie auch an, sich für Kunst zu interessieren. Und das ist eigentlich auch das, was dieses Buch so interessant macht, weil die Autorin ganz viel auch von dem Leben auf Montmartre erzählt und von den großen Schwierigkeiten, seine Kunst auch zu verkaufen. Also nicht nur für Vincent van Gogh, sondern für viele war es so unglaublich schwer, die Bilder zu verkaufen. Und Theo hat schon in einer sehr bekannten Galerie gearbeitet bei Boussot und Valodon am Montmartre. Also die waren so mitten im Geschehen und er war immer ganz glücklich, wenn er mal jemanden gefunden hat, der auch Bilder seines Bruders gekauft hat. Weil Theo der wichtigste Unterstützer seines Bruders war, der mehr Geld in seinen Bruder gesteckt hat, als dann letztendlich in seine eigene Familie. Und er hatte immer große Angst, dass Johanna das in ihren Haushaltsbüchern irgendwann sehen würde, wie viel Geld Vinzenz Farbe kostet und irgendwann seine ärztlichen Behandlungen. Und natürlich war Johanna relativ schnell schwanger und ein Baby stand ins Haus. Und wie sollte er seine Familie ernähren? Und das waren alles große Sorgen von Theo. So, das beschreibt die Autorin auch wirklich ganz großartig. Aber immer auch Johannas absolute Selbstständigkeit und sich nicht irgendwie so unterdrücken zu lassen, aber auch nicht so klein kriegen zu lassen vom Leben und vom Schicksal. So ganz nebenbei bereitet Paris sich auf die große Weltausstellung 1889 vor. In Paris wird ein riesen Turm aus Eisen gebaut. So was hat es überhaupt noch nie gegeben und ganz Paris nimmt auch daran teil. Also das Buch nimmt uns wirklich mit in Johannas Zeit, aber auch immer wieder mit zu Gina und ihrer Geschichte. Und Gina geht irgendwann nach Italien zu ihrem Vater, weil sie merkt, sie braucht jetzt mal einfach absolute Ruhe und Konzentration und muss sich mit Johanna beschäftigen und erzählt aber ihrem Vater nichts davon und fängt an, so Johannas Geschichte aufzuschreiben. Und eine Kollegin von uns fand das sehr spooky und eigentlich auch gar nicht passend. Ich fand es irgendwie ganz gut gemacht, denn irgendwann so erscheint Johanna vor Gina und nimmt so Gestalt an. Und die beiden Frauen fangen an, sich zu unterhalten. Und Johanna ist eigentlich ganz enttäuscht, dass auch Gina hier und jetzt und heute in diesem Leben, in den 2000ern, noch ganz viele Probleme hat, die Johanna auch hatte. Und es gibt aber auch so eine schöne Szene zum Schluss, wo Gina Johanna das Bild zeigt oder das Foto aus den Tageszeitungen, dass die letzte Generation die Sonnenblumen von Van Gogh mit Tomatensauce beworfen hatte. Und das findet Johanna ganz toll und glaubt, dass Vincent das ganz großartig gefunden hätte, weil der immer meinte, man muss sich wehren und man darf sich nichts gefallen lassen und man muss für seine Grundsätze einstehen. Also mir haben beide Frauen sehr, sehr gefallen und ich habe mich sehr gefreut, dass sich wieder mal jemand dieser Frau angenommen hat, die, glaube ich, immer noch ein bisschen zu unbekannt ist. Johanna Bongers, die Frau von Theo van Gogh wurde. Das Buch ist erschienen bei Kein und Aber. Der Schutzumschlag ist wunderschön gestaltet. Es zeigt einen kleinen Ausschnitt aus einem Bild mit Sonnenblumen. Das heißt ja die Entflammten. Und ich finde, es sieht auch auf den ersten Blick tatsächlich ein kleines bisschen wie eine Flamme aus. Ihr müsst es unbedingt lesen. Simone Meyer, die Entflammten. Und jetzt ist schon wieder Beate dran.
Und auch Beate hat ein Buch aus dem Kein und Aber Verlag in der Hand.
Das haben wir nicht.
Und das haben wir nicht abgesprochen. Und auch mein Buch hat ein richtig, richtig tolles Cover.
Ich kann es bestätigen.
Ja, ja. Das Buch, das ich jetzt gerne vorstellen möchte, ist von Franziska Gänzler, Wie Inseln im Licht. Wie gesagt, auch bei Kein und Aber. Franziska Gänzler ist noch eine relativ junge Autorin. Sie hat in Berlin, Wien und Augsburg Kunst und Anglistik studiert, war 2020 Finalistin des Open Mic und hat mit ihrem Debütroman, der vor 2 Jahren erschienen ist, Ewig Sommer, schon für Aufsehen gesorgt. Wie Inseln im Licht, das jetzt erschienen ist, ist ihr zweites Buch. Mir hat schon Ewig Sommer sehr, sehr gut gefallen. Ich muss aber sagen, Wie Inseln im Licht finde ich noch viel großartiger. Ja, es ist, obwohl es ähnliche Motive sind, obwohl man manche Dinge wieder erkennt, ist es einfach sehr viel tiefer, sehr viel besser erzählt, finde ich. Auch wenn es wieder trotzdem ein kleines, schmales Büchlein, gerade mal mit 200 Seiten ist. Aber es steckt so viel in diesem Buch drin. Worum geht es? Wir lernen gleich im ersten Kapitel Zoe kennen. Zoe ist Mitte 20. Sie ist allein in einem Hotel an der französischen Atlantikküste und schaut aufs Meer. Da ist mein Zusammenhang wieder mit dem Wasser, mit dem Meer. Zoe hat gerade ihre Mutter verloren. Sie hat die Mutter lange gepflegt, 3 Jahre lang. Hat auch schon davor mit der Mutter zusammen gewohnt. Und Zoe hat beschlossen, dass sie die Asche ihrer Mutter in den Atlantik streuen möchte. Sie ist an diesen Ort gekommen, weil sie diesen Ort kennt, weil die Familie an diesem Ort eine Zeit lang gelebt hat und weil diesen Ort ein Geheimnis umgibt. An diesem Ort ist etwas passiert, was nicht aufgeklärt wurde, was immer wie eine dunkle Wolke über der Familie gehangen hat, was auch die Mutter, ihr ganzes kurzes Leben, die Mutter ist gar nicht alt geworden, die ist Mitte 40, ich glaube, die ist mit 44 Jahren gestorben. Vielleicht auch so ein bisschen an gebrochenem Herzen. Die Familie, also die Mutter Zoe und ihre kleine Schwester Oda haben eine Zeit lang in diesem Ort auf dem Campingplatz gelebt, in einem Bauwagen gelebt. Da war Zoe 7 und Oda war 4. Die Mutter ist mit den beiden Kindern, die unterschiedliche Väter haben, von Wien nach Frankreich gegangen, weil sie eine bestimmte Vorstellung hatte, wie sie ihr Leben gestalten wollte. Und das hat einfach nicht so in die Normen gepasst, die sie von ihrer eigenen Familie vorgeschrieben bekommen hat. Sie wollte anders leben, sie wollte ihren Kindern ein anderes Leben bieten und sie ist mit diesen Kindern nach Frankreich. Obwohl die Mutter ihre Kinder Zoe und Oda wirklich geliebt hat, hat sie sie doch oft allein gelassen. Zoe war oft mit Oda alleine und eines Abends passiert etwas. Sie überredet ihre Schwester, mit ihr in diesen kleinen Wald zu gehen, weil es dort ein Haus gibt, was so interessant findet, was sie allerdings auch unheimlich findet. Sie möchte dahin und Oda wehrt sich erst ein bisschen, aber Oda kommt mit und sie gehen in diesen Wald und sie hören Menschen, sie sehen Lichter, sie können diese Menschen verstehen, die Menschen sprechen Deutsch. Es ist alles sehr, sehr, sehr unheimlich. Und bis dahin liest sich dieses Buch wie ein Krimi. Kurz darauf passiert es, Oda ist weg. Oda ist verschwunden. Und was passiert, was uns als LeserInnen auch völlig irritiert ist, dass anscheinend nie jemand nach Oda gesucht hat. Die Mutter nimmt Zoe, geht mit ihr nach Berlin. Die beiden leben bis zum Tod der Mutter eben in Berlin. Ja, und jetzt, nach dem Tod der Mutter, möchte Oda endlich versuchen, Klarheit zu bekommen, weil sie fühlt sich auch immer ein bisschen schuldig. Sie hat immer das Gefühl, dass sie daran schuld ist, dass Oda weg ist. Sie kann sich nicht mehr daran, sie meint zwar, sich erinnern zu können, dass Oda neben ihr im Bett lag, aber irgendwie meint sie auch oft, dass Oda gar nicht mehr dort war. Und das hat sich natürlich mit der Zeit auch alles, ist mit der Zeit natürlich auch alles ein bisschen verschwommen. Auf alle Fälle macht auch Zoe sich große Vorwürfe und ja, fängt jetzt an nachzuforschen. Sie findet diesen Campingplatz gibt es noch, diese Bauwagen gibt es noch. Sie lernt ein junges Mädchen kennen, Kitty, die auch mit ihrer Großmutter, mit ihrer Familie in diesen Bauwagen lebt. Auch diese Familie hat ganz unterschiedliche Lebensentwürfe, vor allem eben die Eltern von Kitty. Die Großmutter, eine wunderbar skurrile Person, Madame Futur, gibt über Instagram jeden Tag Ratschläge, Tipps, wie man sein Leben, wie man den Tag gut verbringen kann, wie man sein Leben gestalten soll, wie so eine Hellseherin. Also es fehlt die Glaskugel, aber durch das Licht, was hinter ihr aufstrahlt, durch ihre großen Brillengläser, ist die Assoziation mit der Glaskugel gar nicht so ganz weit weg. Aber Madame Futur hat auch noch eine andere Seite. Sie war in ihrem früheren Leben, war sie Juristin, und sie stellt auf einmal Fragen, die für Zoe die ganze Geschichte in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Und sie auf einmal auf ganz andere Gedanken kommt und sich auf einmal in eine ganz, ganz andere Richtung bewegt, was passiert sein kann. Weil Madame Futur fragt einfach, warum? Wie kann es sein, dass eine Mutter nicht nach ihrem Kind sucht? Meinst du nicht, dass deine Mutter wusste, wer Oda mitgenommen hat, was mit Oda passiert ist? Dass es überhaupt jemand wusste? Und das ist etwas, was Zoe natürlich auch nicht mehr loslässt. Wo sie weiter sucht, wo sie weiter nachgeht. Und Franziska Gänzler schafft es wirklich, ein Ende dieses Buches zu schreiben, hat es wirklich geschafft, ein Ende dieses Buches zu schreiben, das mich zumindest sehr, sehr, sehr überrascht hat, was aber eigentlich sehr logisch ist. Und nachdem ich das Buch gelesen hatte, wir hatten sie ja zu einer Lesung bei uns in der Buchhandlung und ich wollte mich auf die Lesung vorbereiten. Ich habe dieses Buch noch einmal gelesen und habe ganz viele Dinge entdeckt, die ich einfach am Anfang beim ersten Mal überlesen habe, wo ich so mitbekommen habe, da hat Franziska Gänzler schon so kleine Spuren gelegt. Und auch das zweite Lesen war eigentlich noch viel, viel besser als das beim ersten Mal. Ich finde, Franziska Gänzler hat eine ganz wunderbare Sprache. Sie schreibt, sie deutet an, sie gibt einem, sie führt einen in eine bestimmte Richtung, sie hat ein Ziel, sie weiß, wohin sie ihre Personen führen will, aber sie macht das nicht einfach nur geradlinig Seite 1 bis Seite 200, sondern sie macht viele Umwege, sie deutet viel an, sie hat Personen, die auftauchen, die weiterhelfen, die dann doch ganz wichtig sind, und ich finde, es ist ein ganz, ganz, ganz großartiges Buch. Meine zweite Empfehlung, Franziska Gänzler, Wie Inseln im Licht bei Kein und Aber.
Ja, sehr schön. Ich habe es ja auch noch nicht gelesen. Ich bin wahnsinnig neugierig. Ich kenne ihr erstes Buch, Ewig Sommer, und da hatte sie ja auch diese Mutter mit dem Kind, die da im Hotel auftauchte, die war ja auch so eine undurchsichtige Figur, und man hat mal gedacht, so ist es richtig, und drei Seiten weiter hat man gedacht, nein, 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 das ist die Wahrheit. Ja. Das hört sich sehr danach an, ja. Ach, spannend.
Also kann ich nur empfehlen, ja.
Ja, ich bin dann schon bei meinem dritten und letzten Besessenen, der nun wirklich besessen ist, denn die ersten beiden Hauptfiguren waren ja eigentlich sehr zielstrebig. Also Kathleen wollte unbedingt raus aus ihrem kleinen Dorf. Und natürlich ist Johanna Bongers die Frau, die absolut zielstrebig und klug und geschäftstüchtig ihren berühmten oder ihren Schwager Vincent zu dem berühmten Maler gemacht hat, der er heute ist. Mein drittes Buch ist von Jean-Baptiste Andrea, 100 Millionen Jahre und ein Tag. Da hat mich schon das Cover angesprochen, deshalb habe ich es in die Hand genommen. Eine gut gemachte Paperback-Ausgabe bei BTB. Ein lila Berggipfel, der sich in einem Bergsee spiegelt. Fand ich sehr ansprechend. Das Buch ist übersetzt von Thomas Brovo. Worum geht es? Der Ich-Erzähler dieses Buches ist Stanislav Henri Armengol, den alle nur Stan nennen. Nur sein alter Freund Umberto sagt ganz liebevoll Stané zu ihm. Stan ist ein einsames Kind, das in einem Dorf in den Pyrenäen aufwächst, der auch irgendwie ganz still ist und ganz ruhig, ganz furchtbar unter seinem schrecklichen Vater leidet und der mit 6 Jahren sein erstes Fossil entdeckt. Ein Trilobiten, das ist ein mariner Gliederfüßer, der 300 Millionen Jahre auf dem Buckel hat, und er entdeckt ihn, weil er, um einfach Frust abzulassen, mit einem Hammer auf einen großen Stein haut, und plötzlich ist er Auge in Auge mit diesem Trilobit. Stan ist 6 und der ist 300 Millionen Jahre alt, und er hat sofort irgendwie die nötige Ehrfurcht, finde ich, vor diesem Wesen, vor diesem Stein. Und er fängt dann auch an, Fossilien zu sammeln, die es da in den Pyrenäen sehr häufig gibt. Und man wundert sich nicht. Osten ist viele Jahre später ein Paläontologe geworden, der an einer Pariser Universität arbeitet und dort irgendwann von seinen Vorgesetzten mit zu einem gesellschaftlichen Empfang mitgenommen wird und von der Tochter des Hausherrn angesprochen wird im Lauf des Abends, ob er auch einen Drachen hätte. Und er fragt, wieso, wie kommst du darauf, dass ich einen Drachen habe? Und sie erzählt, dass der alte Hausmeister, der vor kurzem gestorben ist, erzählt hat, dass er als Kind in einer Höhle in den Bergen einen 30 Meter langen Drachen entdeckt hat. Und bei Stan klingelt sofort alles. Alle Antennen sind ausgefahren. Und er denkt, das kann ja nur ein Dinosaurier-Skelett sein. Und der alte Hausmeister, der konnte das auch gut beschreiben, wo das war. So drei Berggipfel, die man im Rücken hatte, wenn die Sonne dort und dort stand. Und das ist so ein, er verpackt das so in seinen Hinterkopf, aber das vergisst er nicht. Ein paar Jahre später reicht er einen Antrag auf ein Stipendium ein, das er aber nicht bekommt. Und als er die Absage dann auch wirklich erhält, ist das für ihn der Startpunkt. Dann muss ich jetzt diesen Drachen suchen. Das Ganze spielt in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Stan ist 1902 geboren, was vielleicht auch ein kleines bisschen die groben Erziehungsmethoden seines Vaters erklärt, der aber schon sich als Teenager den Spitznamen Kommandant weggeholt hat im Ort, weil er da schon einen Mitschüler blutig geschlagen hat. Er behandelt Frau und Sohn wirklich psychisch und physisch dermaßen schlecht, dass es einen graust beim Lesen. Und dass Stan da weg will und natürlich auf keinerlei Verständnis bei seinem Vater trifft, dass er so etwas lernen will, auch so eine brotlose Kunst, das ist völlig klar. Und Stan hat, als er an der Universität angefangen hat, hat man ihm einen Assistenten zur Seite gestellt, das ist Umberto. Nun sind ja mittlerweile ein paar Jahre vergangen. Umberto ist wieder nach Italien zurückgegangen, lehrt dort selber an einer Universität und hat wiederum einen jungen Assistenten, einen jungen Deutschen, der heißt Peter und ist zarte 22 Jahre alt. Und die beiden überzeugt er davon, dass man jetzt in den Seealpen an genau der und der Stelle diesen Saurier finden muss, der vielleicht ein Brontosaurus ist. Was wir erst im Nachgang erfahren, das ist mitnichten eine Exkursion, die Universität bezahlt, sondern Stan hat alles, was er besitzt, zu Geld gemacht, hat letztendlich seinen alten Freund auch angeschwindelt, nur damit er mitkommt und damit er Geld hat für den Traum seines Lebens. Umberto kennt einen alten italienischen Bergführer, also der wirklich auch alt ist, der seiner Frau immer verspricht, das ist das letzte Mal und beide wissen, es ist sowieso nicht das letzte Mal. Joe war selbst also auf dem Himalaya, weil alle, die gefährliche Bergtouren machen wollen, ihn kennen und da vor Ort ist er sowieso der Lieblingsbergführer, englischer Bergsteiger, weil er immer alle heil wieder runterbringt. Er ist auch streng, Regeln von ihm müssen akkurat eingehalten werden. Sie gehen im Sommer los, er gibt ihnen maximal 8 Wochen, dann wird es Herbst und so wie der erste Schnee in der Luft liegt, und das entscheidet er, wann der erste Schnee in der Luft liegt, gehen sie wieder runter. Sie kraxeln los zu viert, alles ist perfekt organisiert, das Lager ist eingerichtet, die wichtigsten Sachen, die sie brauchen, sind alle schon lange oben, sie brauchen im Grunde genommen nur so quasi ihr Handgepäck. Umberto, Peter und Joe, der alte Italiener, sind sowieso gut zu Fuß. Stan ist es tatsächlich nicht. Stan leidet unter Höhenangst, was er mal vorsichtshalber niemandem erzählt hat und braucht deutlich länger als die anderen, um auch wirklich da so in den Bergen anzukommen. Und das ist schon so schön, das macht dieses Buch auch so interessant, weil der Autor, der in Cannes geboren ist, also wirklich am Meer, aber ja auch nicht so weit weg von den Seealpen, das ganz toll beschreiben kann. Der kann erstmal in wunderbaren Bildern die Berge beschreiben, den Winter, der sehr früh und sehr unerwartet einbricht, uns nahe bringt. Tatsächlich irgendwann sind die Zelte halb hoch eingeschneit, aber auch wie anstrengend das ist und was das mit diesen 4 Männern macht, die alle ja so ihre ganz eigene Geschichte haben und ihren eigenen Grund, da zu sein. Und Es gibt eines Abends einen ganz furchtbaren Streit, einen verhängnisvollen Streit zwischen Stan und dem Peter, der diese kleine Gruppe über die ganze Zeit mit so einer Holzpuppe abends und mit seiner Bauchrednerei bei Laune gehalten hat, aber der es an diesem Abend leider so übertreibt, dass Stan wirklich außer sich gerät und dann wiederum Angst hat, dass er genauso ist wie sein Vater, der sich immer nicht beherrschen konnte, wenn er wütend wurde. Also an diesem Abend passiert etwas ganz Furchtbares und das lässt auch diese Stimmung wirklich dramatisch kippen. Aber noch suchen sie gemeinsam weiter und hatten auch schon vorher eine Höhle entdeckt, da an diesem Gletscher, wo sie auch die Höhle vermutet haben, haben wirklich mit brutalsten Mitteln versucht, das Eis am Höhleneingang zu schmelzen. Und das kann ich noch verraten, diese Höhle ist leer. Es gibt irgendwann wirklich eine Wendung, und die mich völlig umgehauen hat, und das Ende hat mich im wahrsten Sinne des Wortes eiskalt erwischt. Das kann ich euch natürlich nicht erzählen, denn ihr sollt ja dieses Buch lesen. Es lohnt sich absolut. Ich wollte immer wissen, wie geht es weiter? Das Buch kann man jetzt, es ist ja Urlaubszeit, wenn ihr uns jetzt zuhört, sehr wahrscheinlich. Man kann das wunderbar so weglesen, aber es ist mir auch schwer gefallen, es aus der Hand zu legen. Ich wollte immer wissen, finden Sie dieses Skelett? Gibt es dieses Skelett überhaupt? Hat der alte Hausmeister sich eine Märchengeschichte ausgedacht oder eben nicht? Das erfahrt ihr, wenn ihr das Buch von Jean-Baptiste Andrea 100 Millionen Jahre und ein Tag selber lesen. Erschienen bei BTB und es kostet 15 Euro.
Hört sich auch spannend an.
Na?
Das hört sich auch wie ein Krimi an.
Ja, ein bisschen ist es auch wie ein Krimi. Ein Krimi im ewigen Eis.
Oh, oh, oh.
Nein, das ist aber auch so rührend, weil sie irgendwann so Angst haben, diesem Berg weh zu tun. Und dem Berg sind diese vier kleinen Menschen sowas
von egal.
Ja. Wirklich.
Ja, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, einen Übergang zu finden.
Es gibt keinen, glaube ich.
Nein, es gibt, glaube ich, wirklich keinen, außer dass es bei mir in dem nächsten Buch auch um Natur geht, aber um eine ganz andere Natur. Ich habe ein Buch aus dem Maru Verlag entdeckt, das mich im wahrsten Sinne des Wortes wirklich umgehauen hat. Es ist von einer Niederländerin geschrieben, Caro von Tuyne. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Es ist ihr erster Roman. Vorher hat sie ein Lyrikband veröffentlicht und ich glaube auch noch ein Essayband, der aber noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Und man merkt diesem Buch Birkenschwester wirklich an, dass da eine Lyrikerin am Werk ist. Wie fange ich an? Wie erzähle ich diese Geschichte? Das ist gar nicht so einfach. Ich versuche es mal und ich hoffe, ich kann es wirklich so rüberbringen, wie das Buch auch ist. Für mich ist das es ist ein wunderschönes Buch, eine wunderschöne Geschichte, traurig, melancholisch, aber so besonders erzählt, dass es trotz aller Traurigkeit, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, trotzdem hoffnungsvoll ist und lebendig ist. Es geht um Marie. Marie hat eine kleine Halbschwester, Tully, die sie sehr liebt. Tully ist schwerst behindert auf die Welt gekommen. Sie ist blind und taub. Und alle wissen, sie hat von vornherein keine allzu langen Lebenserwartungen. Marie liebt Tully und Tully liebt Marie. Ja, das ist wirklich, ist zu Herzen gehend. Die Mutter stirbt bei einer Herztransplantation und Marie entschließt sich, Tully zu sich zu nehmen. Tullys Vater hat schon längst die Familie verlassen, kümmert sich auch nicht um Tully, sitzt im Gefängnis. Also es ist wirklich Marie, die sich um ihre kleine Schwester kümmert. Und es gibt so wunderbare Szenen, die Caro von Tuyne beschreibt. Wenn Tully aufwacht, sich in ihr Bettchen stellt, die Arme ausstreckt, sie kann ja nichts sehen, sie kann ja nichts hören. Aber sie kann anscheinend wirklich spüren, wo Marie ist. Und Marie nimmt sich Tully, bindet sie sich um den Bauch und trägt sie die ganze Zeit mit sich herum. Und die beiden, ja, haben ein ganz, ganz, ganz inniges Verhältnis. Wie gesagt, man weiß natürlich und alle wissen natürlich, dass Tully nicht sehr alt werden wird. Und es kommt, wie es kommen muss, Tully stirbt und damit beginnt auch der Roman. Und ich will einfach mal den kleinen Auszug vorlesen, der hinten auf dem Buch aufgedruckt ist, damit ihr einfach auch mal seht, hört und erlebt, in was für einer Sprache das geschrieben ist, weil das kann ich wahrscheinlich in Worte gar nicht ausdrücken. Heute wird Tully nicht ein Jahr älter. Heute wird sie nicht mit dem lachenden Mund, der größer als die Sonne ist, in ihrem Bettchen hochklettern, die langen Ärmchen nach der Stelle ausstrecken, von der sie weiß, dass ich dort stehe, damit sie aus dem Bett gehoben wird und wir waren, wie wir am liebsten waren, Körper an Körper. Caro van Tuyne hat so eine großartige Sprache, so eine großartige Ausdrucksweise, wobei ich ja jetzt sagen muss, ich lese ja die deutsche Ausgabe. Also es ist eine großartige Übersetzung, eine großartige Übersetzungsleistung von Lisa Mensing. Ich habe ja keinen Vergleich, aber ich glaube, dass sie dieses Buch eins zu eins von der Stimmung her, von der Geschichte her, von der Sprache her, von der Ausdrucksweise her aus dem Niederländischen für uns ins Deutsche übersetzt hat. Und da kann ich nur ja, meinen Hut ziehen und denken und sagen, wow. Ja, ich finde, also wenn ich ein Buch wie dieses hier lese, und das ist wirklich so ein Buch, wo man sich an Sprache satt lesen kann, berauschen kann, und wo ich mir als Buchhändlerin auch, ich lese ja viel und wir lesen ja viel, und es ist so ein großer Genuss und ein großes Vergnügen, immer wieder genau solche Bücher aus den Bücherbergen zu ziehen und dann zu denken und zu wissen, wow, großartig.
So. Und wer es nicht hört, ne? Beates Augen leuchten, das haben Sie schon heute Nachmittag, als sie mir von dem Buch erzählt hat. Es ist wirklich faszinierend.
Ja, es ist einfach beeindruckend. Ja, Tully stirbt und Marie fällt in ein tiefes und großes Loch, in eine tiefe und große Traurigkeit. Und auch dafür findet Caro van Tuyne ein Bild, das mir ganz tief in Erinnerung bleiben wird. Als Marie aus dem Krankenhaus nach Hause kommt, nachdem Tully gestorben ist, macht sie die Tür auf und da ist eine große graue Elefantin. Und beim ersten Mal lesen dachte ich so, was will mir Caro van Tuyne denn damit sagen? Was soll das denn für ein Bild sein? Aber das ist das Bild für Maris große Trauer. Und diese Elefantin ist mal lieb und weich, mal wütend und stampfend, je nachdem, in welcher Trauerphase Mari sich eben auch befindet. Und ja, da ein Elefant sein ganzes Leben ja auf Wanderschaft ist, ist das auch für Mari die Lösung oder die Art und Weise, wie sie mit der Trauer umgehen will, wird, und sie fängt an zu gehen. Nicht zu wandern, einfach zu gehen. Erst bleibt sie noch in der Umgebung, kommt abends immer wieder nach Hause und irgendwann mal geht sie los und kommt nicht wieder zurück. Sie folgt diesem Fluss und sie möchte zum Meer. Und was so ganz, ganz, ganz besonders ist, ihr Mann Felix lässt sie ziehen, er lässt sie los, er lässt sie wirklich gehen, weil er weiß, dass sie das braucht. Und weil das wichtig für sie ist. Und er baut währenddessen zu Hause, in ihrem Zuhause, baut er die Wohnung um, baut er die Wohnung aus und hofft, dass Marie wieder zurückkommt. Aber er weiß nicht, wird sie zurückkommen? Und er weiß natürlich auch überhaupt nicht, wann wird sie zurückkommen. Aber er lässt sie los. Sie bleiben in Kontakt. Marie schickt Felix heißt der Mann, schickt ihm immer wieder Nachrichten und sie treffen sich auch immer wieder. Er bringt ihr bei einer dieser Begegnungen ein Buch mit, Landings von Richard Skelton. Und dieses Buch wird sehr wichtig für Marie. Überhaupt spielt für Marie Literatur eine große Rolle. Sie hat sich ein Buch von Annie Dillard mitgenommen. Dieses Buch Landings von Richard Skelton ist für sie wie eine ganz, ganz große Hilfe. Sie erkennt da ganz viel wieder, weil sie bewegt sich ja auch in der Natur. Sie ist unterwegs, sie läuft bei Wind und Wetter, sie läuft unter widrigsten Umständen Und um Natur geht es anscheinend auch in diesen Gedichten von Richard Skelton, die leider nicht übersetzt worden sind. Und ich muss zugeben, mein Englisch ist nicht gut genug, um das wirklich zu erfassen. Schade. Ja, irgendwann findet sie eine verletzte Dohle, pflegt sie gesund und dieser Vogel wird dann ihr Begleiter. Und die ganze Zeit, während ich das gelesen habe, dachte ich immer, wie hält sie das bloß aus? Aber Mari hilft eben dieses Gehen, sie wird stärker und je länger wir sie da auf diesem Weg begleiten, umso mehr verstehen wir auch, warum das so ist. Ja, ich habe ja jetzt versucht, diese Geschichte in eine Chronologie zu bringen, aber so ist das Buch nicht. Anders. Man hat einmal Felix, der erzählt. Felix erzählt sehr klar, sehr deutlich, was er macht, über seine Gefühle eben zu Marie, über seine Hoffnungen. Maries Geschichten sind wie ihr Gehen. Sie läuft, sie meandert, sie ist mal da, sie ist mal da. Man hat immer wieder ein Bild, man hat ein Bild nach dem anderen, man hat eine Situation nach der anderen. Und das ist so die ganz große Kunst von Caro Fantoini, dass sich trotzdem ein Bild zusammensetzt. Ein Bild von Marie, ein Bild von ihrer Trauer, aber eben auch ein Bild von dieser großen Liebe. Ja, ihr könnt das ja leider nicht sehen, dieses Buch ist auch überhaupt ein Gesamtkunstwerk. Ja, ne? Ja. Es heißt, also der Titel, Birkenschwester. Und wenn man dieses Buch sieht, hat man auf dem Cover schon wirklich so diese Andeutung von Birken, so dieses Schwarze auf diesen weißen Stämmen. Ja, das, ich muss mal gerade gucken, hat gestaltet Anna Schilling, ganz, ganz großartig. Und natürlich die Übersetzung von Lisa Mensing, die man nicht hoch genug oder hoch genug loben kann. Und wenn ihr das Buch lest, werdet ihr merken, es gibt noch mehr Anklänge an Birken, weil Marie hat ein Tattoo. Marie hat ein ganz, ganz, ganz besonderes Tattoo. Ich verrate aber nicht, was es ist, aber es hat eben auch was mit Birken zu tun. Ja, auch das ist ein Buch, das ich bestimmt noch oft lesen werde. Weil auch das ist ein Buch, wo ich denke, je öfter man das liest, je öfter ich das lesen werde, umso mehr entdecke ich, umso mehr finde ich heraus. Und es ist einfach auch so ein, das klingt jetzt doof, tröstliches Buch. Es ist auch ein Buch über Literatur. Man hat ganz viele Literaturanklänge. Und ja, ich kann es euch nur aller wärmstens ans Herz legen. Traut euch, Caro Fantoini, Birkenschwester. Und ich lese noch mal ein ganz, ganz kleines Stück, weil einfach diese Sprache so großartig ist. Der Rhythmus des einen Fuß vor den anderen Setzens zog sie einfach aus der Zeit, so erklärte sie mir das. Vor allem brauchte sie diesen metronomischen Rhythmus, sagte sie, und die Stille und die Isolation. Nur noch Füße zu sein, nur noch der Rhythmus der schreitenden Augen zu sein, zu schauen und sonst nichts. Mehr kann und will ich gar nicht sagen. Meine ganz große Sommerempfehlung, Caro von Fantoini, Birkenschwester, aus dem Niederländischen übersetzt von Lisa Mensing, erschienen im Maro Verlag, 24 Euro.
Ich habe ja das große Glück, im Sommer Geburtstag zu haben und habe mir das heute Nachmittag gleich schon mal von meinen Kolleginnen zum Geburtstag gewünscht.
Ja, ja, es gibt ja solche Bücher, die möchte man mit sich rumtragen, da möchte man immer wieder eine Seite finden, wo man weiß, das ist genau, da wird genau eine Stimmung beschrieben, in der ich selber gerade bin, und so ein Buch ist das eben auch.
Toll. Und ich finde auch, also ich kann mir das gut vorstellen, auch Bücher über den Tod können sehr tröstlich sein.
Ja. Ja, weil es eben auch ganz viel Liebe gibt in diesem Buch.
Ja,
ja. Ja, ja, das war's dann auch schon mit uns beiden.
Ja, ja, wir sind schon wieder fertig sozusagen.
Das ist ja schnell vergangen, die Zeit.
Ja, jedenfalls für uns, wir hoffen für euch auch.
Ja, wir wünschen von uns aus schon mal einen schönen Sommer.
Viel Spaß beim Lesen.
Ja, genau. Im August.
Ja,
ich muss mal scharf nachdenken. Die Zeit vergeht ja schnell. Im August sind wieder unsere lieben Kolleginnen aus dem Bücherecke Niendorf an der Reihe. Und wir hören uns im September wieder.
Ja, darüber reden wir noch nicht.
Wir genießen den Sommer.
Genau, das machen
Hoffen
wir.
Auf den Sommer, genießen den Sommer. Und wie gesagt, wünschen euch auch schöne Sommertage.
Ja, bis bald.
Bis bald.